Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
So, hallo, grüß Gott, servus
hallo.
Und guten Tag.
Guten Tag.
Schön, Patrick, dich zu sehen wieder.
Na? Ja, ist schön, wir haben uns ewig nicht gesehen.
Das stimmt.
Ja, ich finde auch dieses Anfassen, also dieses Hugs sind
Hugs,
wichtig.
Ja.
Gut. Man muss sich wieder, gerade in diesen stürmischen Zeiten.
Ja, ist das
weißt
so?
Weißt du, ja, wir haben ja keine Regierung mehr und dann haben wir da so Clowns in der Regierung. Es ist gerade in diesen stürmischen Zeiten ist wieder Nähe gefragt.
Okay.
Wärme, gut. Liebe.
Okay.
Ist so.
Ja, okay.
Ja, du brauchst nicht lachen.
Wirst du jetzt politisch?
Wird nein, das politisch? Nein, das nein, wird nein. Es nicht. Nein, gut, wir sind ja kein politischer Koch-Podcast, sondern ein ganz normaler kulinarischer Koch-Podcast.
Genau. Wir stellen euch nämlich hier in jeder Folge
zwei
Kochbücher vor, ne, und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
Mhm.
Heute wieder eine Autorin.
Ja.
Und zwar?
Bernadette Wörndl.
So.
Mhm. Ne? Was es damit auf sich hat, das ist später unser
genau.
Thema. Mhm.
Und was hast du kulinarisch erlebt?
Ich habe kulinarisch erlebt, jetzt pass auf.
Ja, ich pass
ich
auf.
War ja jetzt mal noch mal kurz eine Woche auf Mallorca und war da.
Ja, du hast gedreht, ne?
Das ist richtig.
Oh, der Feine hat gedreht.
Das habe ich getan. Aber es geht eigentlich darum, dass da ein, ich am Rad gedreht habe ich auch. Also, und dann gab es da einen Catering-Bus für die ganze Crew.
Ja.
So. Und also muss ich erstmal sagen, Chapeau, was die zu leisten imstande sind, kulinarisch in so einem Catering-Bus, also so ein Teil mit Riesentöpfen und so weiter und so fort, das war schon sensationell. Aber der absolute Knaller ist, dass man natürlich für so eine Crew auch unfassbar viele Befindlichkeiten hat.
Ja.
Im Sinne von, der darf kein Gluten, der darf können, das hatten wir alles, wo ich gedacht habe, wow.
Sowieso vegan, vegetarisch.
Vegetarisch.
Und der die Beleuchter darf, wollen Fleisch.
So. und das ist auch ein Stück weit despektierlich, was du machst.
Ist so.
Übergriffig, zu sagen, Beleuchter essen Fleisch. Und Histaminunverträglichkeit und so weiter und so fort. Kriegt das mal alles heutzutage, also ich bin ja der Meinung, das hat es vielleicht alles schon gegeben damals. Vor 10 Jahren oder sowas, aber es hat keiner irgendwie richtig verstanden.
Da hatte man halt Bauchschmerzen. Danach,
ja, irgendwie sowas.
Ja, ja.
Ne? Und hat irgendwie Renny rund den Magen aufgegessen.
Wobei diese Glutenphobie, die so ein bisschen um sich greift, ich habe da ja manchmal so ein bisschen meine Zweifel. Aber gut, es gibt natürlich Leute, die es nicht vertragen.
Absolut.
Ne?
Aber. Ich ziehe meinen Hut davor, was man da alles beachten muss.
Und das haben die geschafft, ja?
Das haben die geschafft. Gut, jetzt muss ich natürlich sagen, die spanische Küche per se, ne, ist ja diese Mittelmeerküche oder mediterrane Küche, macht es einem, glaube ich, leicht, diese ganzen Befindlichkeiten unter einen Hut zu bekommen.
Okay.
Also, eine Kartoffel ist ja nun, ne, hat ja glutenmäßig, so, das gab es halt dann immer so, also es gab entweder Nudel oder es gab dann für die anderen eben Kartoffeln und dann gab es Fisch, ist ja auch okay.
Mhm.
Bei Histamin muss man natürlich aufpassen mit dem ganzen Fett von Tieren und so weiter und so fort. Ja, aber das hat ganz, ganz gut funktioniert.
Okay,
so
gut.
Und das eigentliche Thema war dann...
War es denn lecker?
Ja, super.
Okay,
wirklich
war.
Also muss ich sagen, das war sensationell.
Gut.
Und dann kam das mit diesem... vegetarisch und vegan Thema auf. Ich sehe das ja mittlerweile so. Dürfen wir das schon sagen? Wir sind ja auch wieder beim Kochbuchpreis. Und mein Thema war die vegetarische bzw. die vegane Küche.
Vegan, ne?
So, und dann muss ich sagen, ich ziehe mittlerweile meinen Hut vor diesen Kochbüchern, was auch die leisten. Ja? Es ist nämlich wirklich so, und das habe ich auch bei diesem Caterer gesehen, es ist so, dass das wirklich Gerichte sind mit Geschmack in die Fresse. Das muss man wirklich sagen. Und es fehlt nicht am Fleisch dann. Ja? Nee. Wenn der Geschmack da ist, wenn das eine reichhaltige Geschichte ist.
Und du bist gesättigt und glücklich.
Und du bist gesättigt und du hast noch diese Kräuter oder du hast die Gewürze im Mund und dann hier so. Also Wahnsinn. Ich hatte jetzt aus einem Buch, was wir im Januar vorstellen, da koche ich jetzt schon fleißig immer so, habe ich jetzt zum Beispiel, da sind so viele tolle Rezepte drin, wo du einfach mal Ja, haben wir alles schon mal gemacht. Wir haben schon mal Basmati-Reis in Kokoswasser oder Kokosmilch gegart und so weiter und so fort. Und dann kommt da rote Beete dazu oder dann kommt noch ein bisschen Buchweizen-Crunch und so, wo du denkst, Wahnsinn. Mhm. Um die Ecke gedacht und mit vielen Kräutern und so und es ist richtig, richtig gut. Deswegen ist das jetzt gerade so eine Phase, wo du sagst, hey, das kann jeder schaffen. Ja. Es kann jeder, wenn er will, diese Vorurteile einfach mal wegräumen. Wir haben alle die Vorurteile im Kopf. Ja. Heutzutage ist das, glaube ich, echt in der Gesellschaft angekommen, wo du sagst, hey, ja, dann leg das ad acta, versuch es mal und es wird was Gutes. Ja. Es wird wirklich was Gutes. Und
man kann sich immer noch einen Fisch dazu braten.
So, oder Hack, ja? Wenn es ja sein muss. Ja, das sind ja so die Witze, die immer kommen. Nein, aber ich finde das wirklich, wirklich beachtenswert. Aber das ist in der Kantine ja auch so. Nur die Restaurants, ne, die tun sich da, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Beziehungsweise wollen das vielleicht auch nicht alle. Ne?
Ja, weil es, glaube ich, immer noch ein, du musst da was vorhalten, ja, auch an Waren und so, ja, was aber tatsächlich nur ein geringer Prozentsatz dann abruft. Ja. Und dann hast du dann das Kühlhaus voll mit Tofu oder was, keine Ahnung. Ja. Aber das ist, man kann ja jeder machen, wie er will.
Aber
das
soll ich
ja
dir was sagen, Schatz? Schön, dass wir gesund sind und alles so vertragen, oder?
Ja, das stimmt.
Wir können essen. Also,
apropos gesund, kleine Warnung. Ich hatte meinen ersten Fettbrand in der Küche.
Das, ja, ich hörte davon. Ja. Du hast mich angerufen.
Ja, das ist nicht lustig. Ne? Ich wollte Knoblauch frittieren für ein Gericht, was ich gleich auch vorstellen werde. Mhm. Also nur eine kleine Menge Öl auf den Herd gesetzt, Induktion. Da bimmelte das Telefon nebenan. Ne?
Der Klassiker.
Der Klassiker. Und auf einmal merkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann steht die Küche in Flammen. Das ist nicht cool. Mhm. Seitdem weiß ich, weil meine Deckel und auch die Löschdecke sind über dem Herd. Da war aber, das war schon Freund Flamme, hat er sich schon gütlich dran getan.
Das ist ja auch, weil du bist ja einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die eine Löschdecke haben.
Ja?
Ja. Ich habe zum Beispiel keine.
Ne, ist aber gut, eine Löschdecke ist super.
Das glaube ich. Ne? Also gerade jetzt weißt du auch, siehst du.
Aber was ich jetzt weiß, ist demnächst den Deckel daneben, wenn man frittiert im Topf.
Deckel daneben. Ja. Guter Tipp.
Ja.
Er spart die Löschdecke.
So sieht es nämlich aus, ne? Ich habe dann ein Handtuch drüber geworfen. Ja. Das hat es natürlich hinter sich, ist natürlich egal.
Ja, und dieser Tipp geht jetzt mal gratis raus. Genau. Oder? Legen Sie beim Frittieren den Deckel an die Seite.
Ja,
genau. Es könnte vonnöten sein.
Ja. Und die Dunstabzugshaube hat es leider gerissen.
Ja, ach, das ist ein Versicherungsfall.
Ja.
Hing nicht noch irgendein Dali oder Picasso nebendran, der jetzt auch nichts mehr wert ist?
Nein, ich betrüge keine Versicherung.
Ich hatte tatsächlich mal Freunde, die genau das gemacht haben.
Ja?
Mhm. Okay. Darf ich ja nicht sagen, wer, aber die haben tatsächlich beim Wasserschaden, haben die Bilder umgehangen und haben das Zeug da. Ja, guck mal, Alter, ach, das ist aber jetzt aber auch schade.
Ja, aber das ist ja mies.
Naja.
Nein, das ist mies. Irgendjemand bezahlt es.
Nein. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten.
Nein, ich bin gegen Versicherungsbetrug. Egal.
So. Ja, so. Das dürfen wir auch nicht gut.
Wir haben auch bald Weihnachten. Nur mal ganz kurz, hast du einen Tipp für weihnachtliche Mitbringsel, kulinarischer Art?
Ja, selbstgebackene Kekse.
Ja, auch das ist Wahnsinn, ne?
Das ist Wahnsinn. Danke, ja, natürlich ist das Wahnsinn. Weißt du, wie viel Arbeit das macht?
Ja,
das also entschuldige mal bitte, verschiedene Kekse in so ein Päckchen rein, so, guck mal, habe ich selber gebacken für dich. Das kommt vom Herzen,
sagt
der Kölner.
Das ist, vom Herz.
Findest du das nicht schön?
Ist das schön.
Schleifchen drum.
Wir haben letztens auch zusammen gebacken. Ne?
Das haben wir. Was lachst du denn?
Ja, es ist ja nicht ganz rund gelaufen, aber das Ergebnis war sehr köstlich.
Sag mal, spinnst du jetzt? Wir haben gebacken, Spitzbuben, das können wir doch sagen, das war doch ganz großartig.
Ja.
Das kann man sogar im Fernsehen, konnte man das sehen.
Ja.
So. Also ich weiß nicht, wo jetzt da, wieso lachst du denn?
Ja, weil, ja, es ist ja ein bisschen was daneben gegangen.
Nee, das möchte ich jetzt, was ist denn daneben gegangen?
Ach so, ja. Die Mehlmenge hat nicht gestimmt.
Ach, du bist doch,
du bist doch. Der Zitronenabrieb hat gefehlt.
Ja. Ich muss dich jetzt bei WhatsApp blocken. Ich muss dich blocken bei WhatsApp. Die Eier haben gefehlt.
Die Eier haben gefehlt, ja. Man guckt in die Rührschüssel und denkt, oh, da ist aber eine trockene abgelegt. Naja, gut.
Ja, es sollten 500 Gramm Mehl werden, es war ein Kilo.
Ja, da ja, muss man ein bisschen nachjustieren.
Ja. Musste noch ein bisschen Butter rein.
Ein bisschen Ei und
ich habe selten erlebt, dass meine KitchenAid so heiß gelaufen ist. Ich habe das selten erlebt und dass ich selber kneten musste. Noch.
Okay.
Ach, diesen Fail musstest du jetzt loswerden, ne?
Ist
doch auf Kamera, hat man doch gar nicht gesehen. Wir haben da einfach nur gesagt, ach, guck mal hier, ist der Teig los und fertig. Haben wir nicht gesehen,
Ja, war auch lecker. Ja. War ein großartig.
Alle Köche sind beschissen, die sich nicht zu helfen.
So ist's.
So. Ja? Möchtest du jetzt mal, wollen wir denn mal in Gedönsres?
Achso, war es das mit den...
Achso, mit Weihnachtstipps? Weil, ja. Wieso fragst du mich jetzt wegen Weihnachtstipps?
Ja, weil Weihnachten ist.
Ja, hast du was für mich?
Nein.
Warum nicht? Das ist aber eine Geste der Freundschaft, wenn man ein Geschenkchen hat.
Ja,
hast du mir nicht mal eine kleine Aufmerksamkeit?
Wir haben erst Advent und...
Ja, wie?
Nein, also...
Traurig, stimmt ja, mich jetzt traurig in dieser besinnlichen Zeit.
Du könntest ein Glas Hühnerleberparfait haben, das hast du letztes Mal schon abgelehnt.
Ja.
Was hast du denn dagegen?
Nichts. Ich habe nichts dagegen.
Ja.
Wenn ich was dagegen hätte...
Ja, du probierst sie gleich mal.
Echt?
Auf dem Stück Brioche.
Auf dem Stück Brioche?
Ja.
Du hast ja Brioche gebacken.
Ja.
Du hast ja Freunde, die dann hierher kommen zum Essen. Ne?
Ja.
Hm. Ja.
Hab ich.
So ist's.
So übrigens, dass unsere Aktion letztes Mal mit dem Buch,
ja.
Dies, ne, wer durchgehört hat letztes Mal unseren Podcast, bis nach dem Interview, unser Gelaber zum Schluss, ne, der konnte ein Buch gewinnen. Es ist weggegangen. Wir haben ein wenig paar treue Fans, die uns.
Okay, jetzt ist das natürlich obsolet. Jetzt dürfen wir nicht sagen, wer bis die spulen ja vor.
Ja, ja, gut, aber vielleicht können wir mittendrin irgendwann. Vielleicht wiederholen wir das irgendwann nochmal.
Mittendrin statt nur dabei.
Ja. So, ja, komm, lass uns in
genug des Schabernacks und des Frohsinns. Es geht ja jetzt mal ein Stück weit weiter.
Ja.
So.
Check 1.
Und zwar mit dem Check 1. Ich habe dabei ein das Buch. Was machst du da mit meinem Mikro?
Dein Mikro tue ich dir in den Mund, also an den Mund.
Blablabla.
Ja, du hast ein bisschen nebenbei gesprochen. Ich habe das gehört.
Ja, okay,
ich bin ja
okay.
Sehr, ich habe ja das Absolute und so.
Ja, ja, ist klar. Absolute. Thai Kitchen habe ich dabei. Von Oratai Suksi Savan. So, ich nehme
hast
mal.
Hast du gehört, ne?
Nee, wieso? Steht doch da.
Ja, ja, sicher.
Oratai Suksi Savan.
Mhm.
Ja. Über die Autorin, das ist eine Frau übrigens, findet man im Netz tatsächlich sehr wenig.
Mhm.
Die hat unverschämterweise noch nicht mal ein Social-Media-Profil. Aber was man recherchieren kann, sie entstammt einer hauptsächlich chinesischen Familie, die über Generationen in Thailand lebte. Und ihre thailändische Urgroßmutter arbeitete schon in den Küchen des Königspalastes von Bangkok und lehrte dann ihrer Mutter wiederum das thailändische Kochen. Im Alter von 3 zog sie nach Paris mit ihren Eltern, absolvierte da die Ferrandi-Schule, das ist eine hoch angesehene Kochausbildung in Paris, und ist jetzt seit 2008 Kochbuchautorin und Foodjournalistin. Und wenn ich richtig gezählt habe, ist das jetzt schon ihr 15. Buch.
Oh wow.
Ja, Thai Kitchen also. Das sind 100 Rezepte auf 272 Seiten. Das Ganze zu haben für 26,95 und erschienen im DK-Verlag. Wie so gerne am Anfang die Optik. Ich finde, das macht erstmal einen echt schönen, wunderbaren Eindruck. Das ist, möchtest du mal haben? Oder? Nee?
Doch,
bist nicht
doch.
Begeistert?
Ja, doch.
Sind schöne, ganzseitige Food-Fotografien. Die Gerichte sind so ästhetisch und asiatisch, atmosphärisch. Das ist schön, klares, aufgeräumtes Layout. Da gibt es nichts zu meckern. Mhm. Aufgeteilt.
Kommt das aus dem Englischen oder aus dem Amerikanischen oder sowas?
Nee. Französisch. Sie lebt in Paris.
Okay.
Ne?
Okay.
Sagte ich, ne? Französisch.
Das sagtest du.
Entschuldigung. Ja, nee, es ist aus Französischem übersetzt. Das Originalausgabe war Französisch.
Okay.
Wir haben hier Vorspeisen, Salat und Dips, Curries, Suppen, dann noch aus dem Wok. Gedämpft und gebacken ist ein Kapitel, Getränk und Desserts und einen Anhang. Zwischendurch gibt es mal hier und da so Kurzkapitel, gibt es ja oft in so Kochbüchern über thailändisches Bier oder über Reiszubereitung, den sie tatsächlich ein bisschen anders macht als ich. Sie nimmt deutlich mehr Wasser und eine viel längere Garzeit. Kann man machen, kann ich mal ausprobieren. Ist jetzt aber eigentlich Reiskochen ist jetzt nicht so die Riesennummer. Ne?
Ey, ist vor allen Dingen kein Gamechanger, ob du den jetzt dann...
Nee, wahrscheinlich nicht. So. Also, ja. Dann gibt es auch mal ein Kapitel über Currypasten. Grün, Rot, Massaman Curry stellt sie vor, wie man die auch selber macht. Das finde ich mal ganz gut. In vielen thailändischen Büchern fehlt das leider.
Habe ich jetzt letztens gehört, dass Tim Raue keine Curries mag.
Warum nicht?
Hat er im Interview gesagt, weil das ja Gewürzmischungen sind und er lehnt Gewürzmischungen eigentlich ab.
Was?
Ja.
Hä?
Sagt er so.
Aber das kann. Hä?
Ja,
aber wenn ich irgendwo Salz, Pfeffer und Majoran mal reinmache, ist halt auch eine Gewürzmischung.
Ja.
Also die kann man ja auch selber machen, die Pasta. Verstehe ich nicht.
Ruf ihn an.
Ja, mache ich. Mach ich direkt. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist zum Beispiel die Pandan-Curry-Paste mit Erdnuss. Da komme ich gleich nochmal zu. Bei den Kapitel Vorspeisen haben wir zum Beispiel ein Hähnchen in Pandanusblätter oder Tapioca-Bällchen. Und hier auch exemplarisch bei den beiden Rezepten. Das hat sie öfter im Buch. Gibt es so Schritt für Schritt Fotoanleitungen. Bei den Bällchen hat sich mir die Sinnhaftigkeit nicht so ganz erschlossen, weil man sieht man einfach nur handoffen in Zutaten, handgeschlossen ist jetzt ein Bällchen. Aber zum Beispiel bei diesen Pandanusblättern, wie da so ein Stück Huhn eingeknotet wird, wenn man das sieht, ist das schon wirklich ganz hilfreich, wie das hinterher aussehen soll. Also das macht sie öfter, diese Step-by-Step-Fotos. Bei den Salaten und Dips gibt es zum Beispiel einen Rindfleischsalat mit Zitronengras oder einen Auberginensalat. Die Salate, Salate in Anführungsstrichen, sind relativ hauptgerichtig, kommen die so daher, ne? Diese thailändischen. Das ist schon alles sehr sättigend. Bei den grünen Currys gibt es ein grünes Curry mit Hähnchen und grünem Gemüse. Das war Bombe, das war großartig. Ein trockenes Curry mit Rindfleisch hatte ich hier auch gemacht. Das habe ich nicht so ganz verstanden, was das mit dem Titel auf sich hat, weil hier wird ein Kilo Rinderschulter in 1,5 Liter Wasser zugedeckt, geschmort. Und dann hinterher kommt neben ein bisschen Paprika und so Geschichten nochmal 400 Milliliter Kokosmilch rein und bei schwacher Hitze nachgegart. Also das war alles noch nicht trocken. Das verstehe ich nicht. Es ist richtig Flüssigkeit. Ne? 2 Liter Flüssigkeit. Hm. 1 Kilo Fleisch. Trocken ist das nicht. Habe ich nicht verstanden. Hm. Und du hast gerade auf, wie heißt das? Das heißt
Panang Noir.
Ja, genau.
Und trockenes Curry mit Rindfleisch.
Genau, das wird eigentlich mit Panang Currypaste gemacht, mit diesem Erdnuss. Das macht sie nicht, sondern benutzt sie auch die rote Currypaste. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Aber gut. Es ist so, es ist aber lecker. Ne? Es ist alles sehr, sehr lecker. Ich mag die thailändische Küche ja sehr. Mhm. Ist eigentlich meine lieblingsasiatische Küche. Hat eine komische bisher, kam dir noch nicht bei uns vor. Ne?
Die thailändische?
Ja.
Nee. So Korea und sowas.
Nee, hatte ich bisher. Hattest aber meine, zum Essen und Kochen ist das eigentlich meine Lieblingsküche. Mhm. Asiatische. Tja. Und du, magst du thailändisch?
Ja, ich esse das mal ab und zu ganz gerne. Ich habe immer Angst vor, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht meine Küche für zu Hause. Also ich mache das mal, wenn es dann mal gewünscht ist, nach dem Motto, ich würde jetzt gerne mal wieder. Sag ich, ja, mache ich, okay, mache ich. Ich habe Respekt vor den Zutaten.
Warum?
Weil da so viel rumsteht. Also ich habe ja eine ganze Schublade in der Küche, wo dieses Asia-Zeug drin steht und ich traue dem manchmal nicht so.
Warum?
Ja, weil das ewig da rumsteht, die Sojasauce und die, Mirin und Pang Pang und Mok Ma Bae und wie das alles heißt. Das steht da halt so rum und ich habe immer Angst, dass das kippt.
Ja, aber dann schmeckt man es doch. Also warum soll das kippen? Das ist doch alles ewig haltbar. Ja.
Okay. Und außerdem habe ich immer ein Problem bei dieser Küche mit der Aromenstruktur. Es ist dann für mich, mein Empfinden ist es, das ist natürlich ich und nicht du, aber für mein Empfinden ist das am Ende immer scharf, salzig, manchmal ein bisschen fruchtig noch, Ende.
Also es ist scharf, ist natürlich oft, aber hier gerade bei der thailändischen Küche hast du ganz viele diese frischen Aromen, zitronigen.
Ingwer, Galgant.
Aber auch Zitronengras, Kaffeelimetten, Zitronenblätter und Kokos ganz viel. Also ich finde das sehr aromatisch. Na gut.
Ja, das ist ja okay. Das ist okay.
So, dann haben wir hier Suppen. Da gibt es natürlich die Tom Kha Gai. Die macht sie hier in einer sehr spartanischen Version, ohne Tomate, Paprika, Aubergine oder ähnliche Einlage. Aber natürlich mit den Musszutaten Galgant, Huhn und Kokosmilch. Und da hier auch eine kleine Klugscheißer-Anmerkung.
Ach.
Ja, Tom Kha Gai mit Ingwer statt Galgant. Wie zum Beispiel der Freund Steffen Hensler, die im Netz Fall bietet. Das ist keine Tom Kha Gai. Das ist eine Tom King Gai, weil K heißt Galgant, und nicht Ingwer. Also es ist einfach, also eine Tom Kha Gai ist Galgant, ist Muss, sonst ist es einfach keine Tom Kha Gai. Nur mal so als Nebenanmerkung.
Ja, klugscheißer.de, ne? Ja, da findet man dich dann auch.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Das habe ich aber zum Beispiel auch gar nicht gewusst.
Ja,
das
nee, ich auch nicht. Ja, ja. Ja.
Finde ich aber gut, dass du diese Info jetzt, dass unsere Hörer
ja,
auch diese
ja,
Info
sie bekommen. Können ja auch mit dieser Information ihr Leben so. Besser durchs Leben kommen.
So ist's. Dumm sterben ab jetzt nicht mehr.
Okay. Ja. Da gibt es hier noch ein Barmi-Pet, das ist eine Brühe mit Nudeln und Ente, das ist so ein bisschen wie die Pho, die aus Vietnam, aus Vietnam. Mhm. Da ist übrigens bei der Zubereitung hier, wollte ich den Knoblauch frittieren, dabei ist mir die Küche abgebrannt.
Ja.
Das war das.
Da fällt mir gerade ein, Ramen hat durchaus eine ganz großartige Aromenstruktur.
Ja, aber so kannst du das doch gar nicht
ich,
sagen.
Also ich red mich um Teufel.
Ja, ich glaube auch. Ja. Ramen sind die erstmal nur Pannudeln.
Ja, ja.
Du meinst
nein,
Ramen,
die Brühe, okay. Ja, da gibt es wahnsinnige Unterschiede.
Ja, aber
das
die Brühe großartig. Ist auch super.
Ja, das ist ja Kokosmilch mit Malz.
Nein, das stimmt überhaupt.
Chilipaste auch.
Du meinst jetzt Tom Kagai. Nein, ich meine die Brühe, wo mir die Küche abgebrannt ist.
Ach so, die?
Ist, ne? Ja, da kommt dann auch Zimtsternanis und so Geschichten an.
Das ist oft in Ramen drin.
Genau.
Ich liebe ja Sternanis.
Genau, auch in der thailändischen Küche anzutreffen.
In einer guten französischen, ich war jetzt in, ach gut, weiter.
Was bitte. Denn, wo
nein,
warst du?
Ich war essen in Köln bei einem Franzosen.
Ja, mit der Bullbahn?
Ja.
Ja?
Ja.
Und, war gut?
Toll.
Ja? Wie heißt der Laden?
Hardy Kugel oder
Hardy Kugel, war früher der Spielplatz.
Ja.
Ja.
Ja. Lecker.
Ja,
super. Tolle Fischsuppe.
Mhm. Mhm.
Tolle
grob
Muscheln,
oder fein?
Bitte?
Grob oder fein?
Grob,
ja.
Aber mit Einlage.
Ja, ja.
So, und ganz tolle bretonische Muscheln.
Okay.
Also diese Dings. Dann vieles. Einfach gut.
Gut.
Richtig schön, gut. Lecker.
Und da ist eine Bullbein in der Mitte.
Ja, in der Mitte ist dieser, könnte man jetzt wahrscheinlich Bull spielen, aber der wird tut ja auch gekellnert.
Ach so. Verstehe, okay.
Und da habe ich Pastis getrunken als Starter.
Ja, ist lecker,
mit
oder?
Eiskaltem
das geht auch mal.
Oh, lecker.
Mhm. Also, du kannst das so über Stunden immer nachgießen.
Ja,
immer.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ich fühle, wie du denkst. Mhm.
Ja. So, dann hier beim Kapitel aus dem Wok gibt es natürlich den Klassiker Pad Thai. Das ist ja das thailändische Nationalgericht schlechthin. Auch hier eine kleine Geschichte, eine Anekdötchen.
Wieder Klugscheiß?
Oder? Ja, ein bisschen. Okay. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Thailand eine schwere Rezession. Mhm. Und da beschloss der damalige Premierminister, mehr Reis zu exportieren, um das Defizit auszugleichen. Und der Reis, der fehlte dann der Bevölkerung, den Einheimischen. Und dann hat er dieses Gericht propagiert, was auf Reisnudeln basiert, dafür braucht man weniger Reis. Mhm. Und seitdem ist das so entstanden, Partei, und seitdem ist das so das Nationalgericht in Thailand.
Siehste?
Hast du auch nicht gewusst, oder?
Nein, auch das nicht.
Siehste?
Auch diese Information, danke dafür.
Ach, ne? Ist aber nicht gratis, aber da reden wir gleich.
Unser Podcast ist doch für alle, die ihn hören, ist gratis.
Ja, ja, das stimmt.
Genau.
Außerdem gibt es hier noch ganz wunderbares gebratenes Hähnchen mit Cashews. Mhm. Auch dieses Rezept, natürlich wie alle anderen, die wir so machen, die gibt es wie immer auf unserer
Homepage. Übrigens, darf ich dich daran erinnern, Homepage, dass das im Buch steht, das, was du gerade klugscheißmäßig hier von dir gegeben hast? Das hast du ja abgelesen.
Mit dem Partei?
Ja.
Das habe ich nicht abgelesen.
Das steht doch hier bei ihr.
Ach, das ist ja ein Zufall.
Ja.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ach, das lass bitte im Podcast, wird nicht rausgestrichen. Das steht ja hier als Thailand nach dem Zweiten Weltkrieg, bla bla bla, das steht ja hier alles.
Ja, und?
Ja, der verarscht uns.
Ja, wie?
Ja, nö, ist doch gut. Okay,
ich spreche doch gerade über das Buch.
Ich guck mal kurz bei Tom Kagai, ob da auch noch ein Hinweis ist, dass da kein Ingwer reinkommt.
So, bei gedämpft und gebacken gibt es natürlich viel Fisch. Mhm. Zum Beispiel in Bananenblättern, frittierte Dorade mit Mangosalat oder gefüllten Kalamaren. Das habe ich übrigens auch alles aus dem Buch. Irritierenderweise in diesem Kapitel auch Schmorgerichte. Also nochmal, das heißt gedämpft und gebacken. Mhm. Hier gibt es aber auch Schmorgerichte wie Schweinshaxe mit 5 Aromen oder das karamellisierte Schweinefleisch. Oder ein Kochgericht Reis mit Hühnerfett. Das klingt ein bisschen fies, ist aber glaube ich ganz lecker. Da wird eine Brühe gemacht, also eine Hühnerbrühe. Kalt werden lassen, das Fett abgeschöpft, das kommt hinterher in den Reis rein. Ich glaube, das ist ganz lecker. Pfannengericht weinender Tiger, das mariniertes Rindfleisch mit Tamarindensoße. Oder das Rezept für eine Thai-Bratwurst. Also da wird nichts gedämpft oder gebacken, das fand ich ein bisschen irritierend, da weiß ich nicht so ganz. Aber es ist, wie es ist. Das ist auch alles gar nicht schlimm, denn dieses Buch verfügt über ein großartiges Register. Mhm. erst die chronologische Auflistung aller Rezepte und dann ein Zutatenregister. Genau so und nicht anders sollte das ja sein. Das ist großartig, wirklich. Da findet man sich sehr gut zurecht. Desserts gibt es noch. Asiatische Desserts sind ja immer so ein bisschen speziell, wie ich finde. Wobei ich persönlich...
Gebackene Banane?
Ist hier nicht dabei. Aber ja. Klebreis mit Mango natürlich, was ich ja persönlich großartig finde, aber meistens nicht als Dessert, weil dann bin ich oft schon satt und das auf satt ist schon echt...
So wie Milchreis als Dessert.
Ja.
Ist ja im Grunde nichts anderes.
Ja, es ist gedämpft und dann immer übergossen mit der Soße.
Ja.
Und ist tatsächlich relativ umfangreich, das Kapitel. Es gibt den Klebreis hier auch mit Banane, im Bananenblatt gedämpft. Es gibt hier Maniokkuchen, Flan mit Taro, Kürbisflan und alle und einiges andere nicht so ganz Alltägliches. Zum Schluss ein sehr gelungener Anhang. Das ist Übersicht von Gemüsen und Kräutern mit großen Abbildungen. Dann gibt es eine eigene Doppelseite über Bananenblüten, über Pandanusblätter und Bananenblätter. Kennst du Pandanusblätter eigentlich?
Mhm.
Das ist ja so die Vanille Asiens. Das ist echt lecker. Das hat so einen ganz typischen asiatischen...
Kriegst du aber auch hier selten.
Na ja, im Asialaden halt.
Ne? Ja, aber auch nicht immer.
Ja?
Nee, grüße nicht immer.
In also meinem gibt es die eigentlich immer.
Du hast ja auch den besten.
Grüße gehen raus an Heng Long.
Long.
Ja, genau.
Ja, genau.
Da gibt es hier noch eine Doppelseite Soßen und Pasten aus dem Asialaden. Grundzutaten, Nudeln und Utensilien. Und bei den Zutaten, das ist ja wirklich eine super Einkaufshilfe, weil diese Brands hier tatsächlich in Frankreich wie in Deutschland die gleichen sind. Also die erkennt man hier wieder. Ich kannte die alle, die abgebildeten Geschichten. Ne? Also das ist wirklich gut, weil so Asialäden sind ja manchmal sehr verwirrend, wenn man da drin steht.
Immer.
Ja. Also finde ich sehr gut gemacht. Mein Fazit, ich komme schon zum Fazit. Mhm. Es sind 100 Rezepte. Die Klassiker, die man so kennt, sind alle dabei. Das ist eine einfache, aber hocharomatische Küche. Nicht zuletzt durch die Step-by-Step-Anleitung. Das ist auch alles anfängerkompatibel. Das ist jetzt nicht die thailändische Hochküche, aber alles, was ein normaler Westeuropäer so braucht, um sich der authentischen, alltagstauglichen Thai-Küche zu nähern. Ein Asiamarkt oder eine stabile Internetverbindung sollte natürlich irgendwo in der Nähe sein, sonst wird es schwierig.
Eine stabile
Internetverbindung. Schön. Und eine ganz runde Sache ist das. Thai Kitchen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wir vergeben Punkte von 0 bis 10 und ich gebe diesem Buch 7,5 Kochpots von 10.
Das ist eine Menge.
Ja,
das soll ich auch. Aber deine Lieblingsküche.
Ja, so sieht das nämlich
so
aus.
So ist's. Ja.
Ja?
Bitte?
Ja?
Ja, nee.
Kommen wir schon zu Check 2 jetzt?
Nee, du kannst gerne noch was sagen abschließend.
Nein.
Möchtest du noch was sagen?
Nein, dazu? Das war die Punkte, sind der Abschluss.
Ist der Abschluss.
Danach kommt nichts mehr. Nee.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir Check 2. Wir haben ja gebacken.
Genau.
So, und gebacken haben wir aus einem Buch.
Ja.
Und dieses Buch nennt sich Wiener Zuckerbäckerei, süße Klassiker und wiederentdeckte Schätze. Von Bernadette Wörndl. So, da möchte ich jetzt mal mein Buch aufmachen.
Ja.
Und dann möchte ich vorlesen. Denn das hätte ich jetzt auch selber alles wieder in meinen eigenen Worten wiedergeben können. Aber ich lese es vor.
Aus dem Buch?
Aus dem Buch.
Ja, ich dachte, das war verboten.
Du machst hier einen auf Klugscheiß und na, so steht bei dir alles auch im Buch. Aber ich sage direkt aus dem Herzen, ich lese jetzt vor. Zitat.
Ja.
Also jetzt kommt eine Zitate. Therese Schulz wurde 1884 als eines von 7 Kindern in der Nähe von Wien geboren. Schon als junge Erwachsene stieg sie im luxuriösen Grand Hotel an der Wiener Ringstraße, in dem Adel, Prominenz, Politiker und Künstler ein- und ausgingen, zur Direktrice der Zuckerbäckerei auf.
Ach, lesen kann er ja.
So ist es. Stets trug sie ihr handgeschriebenes Büchlein bei sich, in das sie feinsäuberlich all jene geheimen Rezepturen und Lieblingsbäckereien niederschrieb, welche besonders viel Anklang fanden. Das Büchlein mit den Originalrezepten gab sie schließlich an ihre Nichte weiter, welche die edlen Zeilen wiederum Thereses Urgroßnichte Eva Scheiringer überließ. So stets geschrieben.
Ja.
Und auch Bernadette Wörndl hat so ein Büchlein. Das ist die Autorin von Wiener Zuckerbäckerei und war von der Idee begeistert, die Wiener Zuckerbäckerei des letzten Jahrtausends von Therese Schulz in die Gegenwart zu holen. Mhm. Und darum geht es in diesem Backbuch. Ist das nicht schön?
Das ist schön.
So. Und weil das Büchlein in Kurrentschrift verfasst wurde, war das keine leichte Aufgabe. Dazu aber mehr auch im Interview, weil wir haben uns ja mit Bernadette unterhalten. Muss ich noch etwas zu Kurrentschrift sagen? Nein.
Nein, wahrscheinlich nur nicht. Verschiedene Namen, aber das...
Es ist nicht zu verwechseln mit dem Süterlin, was wir in Deutschland hatten auch. Diese Kurrentschrift, die kommt von Laufen. Ich habe mir das auch extra aufgeschrieben, habe mich damit mal ein bisschen befasst. Es ist eine Schreibschrift mit sehr vielen
Schnorkel
und so weiter und fort und wirklich nicht einfach zu lesen. Also da muss man schon sehr, egal. Vielleicht mal zur Autorin. Bernadette Wörndl ist Kochbuchautorin, klar, und Foodstylistin aus Wien, hat viele Kochbücher gemacht, auch Obst, das wollte ich mal besprechen hier, aber dann habe ich es irgendwie wieder, mal gucken, vielleicht hole ich es mal nochmal raus.
Ja.
Jetzt können die Gäste kommen, heißt auch ein Buch, oder auch das Waldkochbuch. Außerdem, finde ich auch ganz schick, kann man sie als Privatköchin buchen, wenn man möchte.
Okay.
Das finde ich auch schön. Aber jetzt zu Wiener Zuckerbäckerei. Es sind 75 Backrezepte. Los geht es mit Kuchen und Tarts, Torten, Schnitten und Rouladen, Teegebäck, Mehlspeisen, Weihnachtsgebäck, Puddingcremes und Eingemachtes.
Heißen die Rouladen?
Mhm.
Okay.
Ja, gut. Nicht das, was du jetzt meinst, ne?
Sondern diese Rollen. Ich weiß ja, aber das nennt man im Deutschen, glaube ich, nicht Rouladen.
Doch, nennt man bei uns auch Rouladen.
Ja? Mhm. Auch gebackenes? Okay, kenne ich nicht. Gut.
Ja. Die Backrezepte sind, soweit ich das alles gesehen habe, stimmig, nachvollziehbar und richtig, auch was die Gehzeiten und die Backzeiten angeht. Ich habe einiges aus diesem Buch gemacht. Los geht es bei mir immer mit einem Käsekuchenrezept, so denn eins im Buch ist, mein Backrezept. Und das ist auch hier vorhanden. Hier heißt das die gebackene Topfentorte. Gut.
Ja, ist Käsekuchen halt.
So. Wobei auch da, aber ich muss mich ein bisschen kurz halten, weil wir haben ja ein Interview.
Ja, ja,
deswegen darf ich nicht so alles verraten, was wir ja im Interview haben. Ich habe, auf jeden Fall macht man bei Mürbteig, der gefüllt wird, oder bei Tarts ist auch Mürbteig oder bei der Topfentorte, kommt der Teig, wenn man sie in der Form hat. Ich stelle ihn nochmal so 10 Minuten in den Tiefkühler rein, also in den Eisschrank. Ja. Man kann es aber auch normal in den Kühlschrank tun. Was sie macht, ist, sie glasiert diesen Mürbteig. Das ist natürlich jetzt was für Menschen, die sich mit Backen auskennen. Das ist für dich natürlich vollkommen, geht dir komplett ab. Ne?
Nee, aber du onboardest mich ja gerade.
Ja.
Ja, sie glasiert
mit Eiklar glasiert sie den Boden.
Das mache ich aber auch schon seit Jahrzehnten.
So, dann erzähl mir, pass mal auf. Weißt du was? Weißt du was?
Boring.
Du klein. Ja,
boring.
Ja, okay. Boring. Warum machst du es?
Ja, dann sapst ständig durch.
Dann gab es noch Pflaumenfleck.
Pflaumenfleck. Kann man übrigens auch mit Aprikosenmarmelade oder sowas.
Das ist absolut richtig.
So, nur mal so. Ne? Tipp ist gratis.
Der Tipp ist wieder gratis. Es gab auch einen Pflaumenfleck. Das ist ein Pflaumenkuchen aus dem Ofen, wie so ein Blechkuchen mit Hefeteig. Eine Biskuitrolle, da hast du ja gesagt, ja, das hat
Brümmetal meine... zählt man dazu, hey.
So, Biskuitrolle. Hast du, soll ich dir mein Buch geben und du arbeitest das Buch nochmal schnell durch?
Nein, ich sag mal, der Pflaumenkuchen heißt in Köln Prometat.
Ja.
Nur mal so.
Optomat, Strandebuch. Biskuitrolle hatte ich jetzt schon dreimal gesagt. Ja. Und Biskuitrolle hat ja deine Mutter, macht die besser, hast du gesagt.
Ja.
So.
Das stimmt.
Ich habe mich, was macht sie daran besser?
Weiß ich, der war viel fluffiger. Du hast mir ein Stück mitgebracht, freundlicherweise, war auch sehr lecker.
Gut, der stand ja jetzt schon einen Tag oder zwei.
Ja, aber...
Okay.
Ich komme ja aus einer großen Bäckerdynastie.
Ja, ja.
Ne? Es gab das Schlosscafé Wagner, das war mein Großvater. Mein Vater hatte dann keine Lust, das weiterzuführen, aber auch mein Großonkel väterlicherseits war auch in Siegburg Bäcker. Und
Gut.
Ja, ich hab's in den
Genen. Ja, der Falsche, der dieses Buch gebacken hat.
Ich hab's in den Genen, Patrick. So. Tut mir leid.
Ja, das
du musst jetzt alles hart erarbeiten.
Nein, ich habe von dir seltenst Backwaren bekommen. Seltenst.
Gerade hast du einen Brioche
reingezogen. Brioche, ja, gut, okay. Aber ansonsten habe ich von dir noch nie selbstgemachtes Backzeug bekommen.
Selten.
Das ist richtig.
Das ist mir zu langweilig.
Ja.
Ich kann's einfach.
Zusammen haben wir übrigens Spitzbuben gebacken.
Das stimmt.
Mhm. Dann gibt es einiges zu entdecken, das schreibt sie ja schon drauf, süße Klassiker und wiederentdeckte Schätze. Das ist immer schön, wenn man mal ein Backbuch hat, wo man auf die Schnelle auch mal andere Sachen ausprobieren kann und nicht immer der gleiche Schlons drin steht. Sie macht zum Beispiel einen, will ich auch nicht zu viel sagen, aber sie macht zum Beispiel einen Gesundheitskuchen. Jetzt muss man wissen, warum heißt der Gesundheitskuchen Gesundheitskuchen?
Weil, ja.
Sagt sie auch im Interview, dürfen wir nicht sagen. Aber ich sage es jetzt trotzdem wegen den Eiern.
Ja.
So, da sind halt wahnsinnig viele Eier drin. Und damals war das so, dass viele Eier offensichtlich gesund machen oder...
Als gesund galten.
Als gesund galten und deswegen ist dieser Gesundheitskuchen. Ich habe diesen Gesundheitskuchen gebacken und ich fand ihn jetzt nicht so der Burner.
Okay.
Muss ich ehrlich sagen, das war so auch eine kompakte Geschichte. Mhm. Also jetzt nicht so...
Ja, wenn da viel Ei drin ist.
Ist
ja,
so.
Ja.
Das ist generell, ja gut, dazu vielleicht gleich später mehr. Ein Bischofsbrot hat sie drin. Das ist eigentlich auch kein Brot, sondern also ein Biskuitteigbrot. Kann man machen mit Rosinen, Anis und Gewürzen. Das kommt aus den Klöstern, hauptsächlich also an St. Martin oder zur Weihnachtszeit. Mhm. Da passt es ja jetzt wieder als Geste des Teilens und Miteinanders an die Menschen ausgegeben. So, also solche Sachen. Der besoffene Kapuziner, fand ich spannend, ist ähnlich wie Baba O'Rum, kennst du ja wahrscheinlich.
Nein.
Das ist Hefeteig in so kleinen Formen gemacht, manchmal auch in Gugelhupfform oder in runden Donutformen oder wie auch immer. Und dann wird der getränkt in Rum und auch noch eingelegt in Rum. Das ist unfassbar lecker.
Ja, das klingt doch ganz gut.
Also da nimmst du so 2, 3 von diesen Babas und dann bist du auch, hast du auch ordentlich einen in der Birne.
Okay.
Ordentlich. Also je nachdem, welcher, ich habe das mal auf Mallorca tatsächlich, hat das mal so ein Koch gemacht mit so einem Carlos. Hör mal. Lecker, aber.
Ne? So. Ja.
Also, wobei Baba O'Rum ist Hefeteig und sie macht es mit einem Rührteig und dann nimmt sie auch keinen Rum, sondern nimmt klassisch österreichisch einen grünen Veltliner. Ist aber auch
mit Wein, echt? Okay,
gut. Ja, das kannst du trinken, wie du willst. Ne? Dann gibt es natürlich die Sachertorte, die du ja wahrscheinlich öde, langweilig und... Ne?
Die backe ich dir mit dem linken Fuß.
Die backst du natürlich mit dem linken... Ich hab's mir fast gedacht, dass du das machst. Mit dem linken Fuß. Aber viel wichtiger für mich... weil ich bin ja Wien-Kenner.
Ja.
Das ist Winterzeit. Ja. Also, wichtiger für mich ist die Imperialtorte. Und sie hat eine, sie hat nicht die Imperialtorte drin, aber sie hat eine Torte nach imperialer Art drin. Jetzt wirst du sagen, was ist das eine, was ist das andere? Mhm. Erstmal sind es 2 Hotels in Wien. Das eine ist das, wie gesagt, das Sacher, das andere ist Hotel Imperial. Und bei den Wienern gibt es immer noch dieses, was schmeckt besser, was schmeckt besser. Ja. Ich bin ein Liebhaber der Imperial-Torte.
Okay.
Warum? Weil da Marzipan drin ist und das Ganze so ein bisschen schlonzig und sapschig macht.
Ich liebe ja auch Marzipan.
So, ja. Und das ist in der Sachertorte nicht drin. Und wenn eine Sachertorte schlecht gemacht ist, zu viel Kakao, zu viel Eier auch tatsächlich, dann wird die so kompakt.
Ja.
Und dann ist in der Mitte, und was ganz übel ist, wenn die Mitte, wenn da noch Alkohol getränkt ist und so, dass du diesen Jelly, kennst du diese Jelly-Kekse?
Ja.
Oh, dann bin ich ja sowieso raus.
Mhm.
Also. Und dann kann es ja auch sein, dass diese Schokomas, das wird ja alles so babsüß, ne? Wahnsinnig süß.
Ja.
Egal. Diplomatenpudding macht sie noch mit weichen Dörrobstzwetschgen oder einer Marena-Kirschen, ist auch wunderbar. Man sollte dieses Buch einmal durchblättern, dieses Backbuch, bevor man loslegt. Wenn man nicht backerfahren ist und weiß, ah, okay, Hefeteig ist Hefeteig, so. Denn wie genau man die Teige macht, findet man etwas wirr im Buch. Das habe ich ja auch gesagt. Es geht los mit dem Hefeteig, also es kommen Rezepte, 1, 2 Rezepte mit Hefeteig. Aber wie sie den Hefeteig macht oder wie Helene damals diesen Hefeteig gemacht hat, findet sich dann ein paar Seiten weiter. Dann geht sie nochmal ein auf Hefeteig, wie macht man also richtig den Hefeteig. Ähnlich ist es beim Biskuitteig. Da stehen Rezepte vom Biskuitteig und ein paar Seiten weiter irgendwann. Aber es gibt auch keine Verweise dahin. Ne? Da gucken Sie mal auf Seite 10, wie macht man den Hefeteig. Also da sollte man erstmal ein bisschen im Buch blättern.
Und, ja, und wissen, wo was ist.
Und wo ja, was ist, ja, ja, dass man dann nochmal gucken kann. Das ist schade. Das ist, ja, das hätte wahrscheinlich nicht viel Arbeit gebraucht, da nochmal hinzuschreiben. Siehe Seite, tralala, hupsasa, ne? Zwischendrin ein paar Bilder aus Wien und ein paar kurze Zwischentexte und gut ist. Und es ist am Ende ein ehrliches, schönes Backbuch.
Übrigens, um mal, ja, was, weil wir Spitzbuben gemacht haben, mhm, und wir gerade Adventszeit haben.
Ja.
Es ist viel Weihnachtsgebäck auch drin. Vanillekipferl, ja, etc. Ne?
Absolut.
Nur mal, da hat sie
absolut
gerade. Ne?
Wobei Vanillekipferl und Spitzbuben ist schon das Einzige, was man kennt. Ansonsten kommen Sachen, die man ja möglicherweise noch nicht kennt. Ja. Also jetzt bist du natürlich, du hast es in den Genen, du kennst
ja
alles.
Ja.
Du das weißt stimmt ja auch, warum Pad Thai das Nationalgericht ist.
Ja.
Steht übrigens für jeden nochmal nachzulesen im Buch auf der ersten Seite. Ist so.
Nicht auf der ersten Seite.
So. Ich habe ja auch gesagt, dass das ein sehr schönes Buch ist. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl bei den Fotos, die ich ganz großartig finde, dass das ehrliche Fotos sind. Also dass das wirklich die Backware, also das Backgut ist, was sie auch tatsächlich gebacken ist. Das habe ich auch im Interview gesagt und das war auch ein großes Lob. Denn es ist nicht von einem Patissier nachgebacken und das bestätigt sie auch. Das hat sie bestätigt, dass sie das wirklich selber gemacht haben. Das bedarf natürlich, was wir nicht hatten beim Backen, eines gewissen Feingefühls. Nicht? Möchte ich mal sagen.
Hatten wir
nicht dicke Finger. Wir hatten mehr so dicke Finger.
Ja.
Alleine bei der sehr schönen Topfentorte, die in diesem Bild, also auf diesem Foto, wirklich exorbitant gut aussieht.
Ja.
Das habe ich leider so nicht hinbekommen.
Ja,
und habe mich gefragt, wie geht dieser Teig hoch und fällt dann bruchstückhaft an den Seiten, diese Kruste, die man von einem Käsekuchen hat, wie bruchstückhaft fällt die dann nach innen. Da hätte ich gerne gewusst, wie ist das denn passiert. Aber vielleicht
das
muss man
das
einfach...
Das ist das letzte bisschen Magie.
Das ist das letzte bisschen Magie.
Ja.
Und das soll sie auch behalten, diese ja Magie. Vielleicht ist es das. Ja. Und ja, und bei dem einen oder anderen Standardrezept... beziehungsweise ja, es gibt so, wie beispielsweise Marmorkuchen, sollte man vielleicht Vergleiche anstellen. Es gibt Marmorkuchen, den ich besser finde als den Marmorkuchen, der da drin ist.
Gut, aber das ist
aber ja das muss jeder, das, der backerfahrene Mensch ja wird dann sagen, okay, das möchte ich so jetzt nicht oder möchte ich wie auch immer.
Oder gerade.
Genau, dann ist, was man auch sagen muss, generell wahnsinnig viel Zucker drin bei ihr. Also sie hat...
Finde ich gut.
Findest du gut?
Ja.
Ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, ehrlicherweise. Also nicht bei allem, aber bei manchen, sondern sie haut beispielsweise bei einem, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Rezept das ist, muss ich jetzt mal schnell raus, und über 400 Gramm Zucker für 230 Gramm Mehl, so mehr als das Doppelte oder fast das Doppelte, finde ich ein bisschen drüber. Echt?
Ja.
Aber...
Wenn's lecker ist. Also ich mag es gerne süß. Also,
ja, ja.
Ich bin süßer.
Genau, also ich komme auch hier, weil das ist ja nun ein Backbuch, ich komme auch hier zum Einkehrschwung.
Ja.
Das wollte ich noch sagen. Ja, wer also jetzt an Weihnachten ein schönes Geschenk sucht und Kekse backen möchte für seine Lieben, der ist hier sehr gut aufgehoben. Ja. Weil dieses Buch hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und es ist auch leider erst das zweite Backbuch, was wir im Podcast haben.
Ja, wir sind doch Kochbuchcheck und nicht Backbuchcheck.
Ach so, jetzt kommt die Nummer, Backen ist nicht Kochen?
Ja. Schreibt uns gerne, ob ihr mehr Backbücher wollt.
Ne? Gut.
Du machst so gerne.
So viele, ja? Ich backe gerne, aber so viel. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, Brot zu backen. Also ich werde nicht so ein Brotding.
Okay.
Also das, nee. Das macht der Patty nicht.
Okay.
Ich komme zum Schluss. Du hattest eben gegeben, Kochbrot
7,5.
Genau das gleiche gibt es von mir.
Schau 7,5. Mal an.
Gut. Ja.
Und
das gibt sogar hier, guck mal.
Oh, mit Lesebändchen.
Mit Lesebändchen.
Also ich muss das zurückziehen, dass das ist ja auch DK-Verlag, ne? Dass
ja
DK-Verlag nur sparsam mit Lesebändchen ist. Das ziehen wir zurück,
ja,
diese These.
Da gibt es ein Storno, ne?
Ja, da gibt es okay ein Storno.
Ja. Ja. Sehr schön. Und super. Wir haben uns mit Bernadette Wörndl in Wien unterhalten.
Ja, genau. Da hören wir mal rein, oder?
Bitte.
Das Interview.
Bernadette, schön, dass es heute Morgen geklappt hat. Schön,
ja,
dass du
hallo
da bist.
Gregor, hallo Patrick. Erstmal.
Hallo, ja, grüß dich.
Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen bei uns
vielen
in unserem
Dank
leckeren Podcast
vielen
heute Morgen.
Dank.
So, es geht um dein Buch Wiener Zuckerbäckerei.
Ja.
Und jetzt musst du uns mal ganz kurz erzählen, das ist, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, ist das dein sechstes Buch. Ist das richtig?
Das fünfte.
Das fünfte.
Das fünfte.
Okay.
Ja,
aber genau, von den Themen her ist das, glaube ich, erstmal
das süßeste.
Das schwerste Buch, oder?
Das süßeste. Meinst du schwer mit Zucker und Butter, oder?
Ja, ja, nee, ja. Ich meine auch von den Rezepten, also die Arbeit, die dahinter steckt. Also es ist ja, glaube ich, so, dass du, also fangen wir mal ganz von vorne an. Du hast Rezepte gefunden von Therese Schulz, das ist eine Zuckerbäckerin aus dem Grand Hotel in Wien. Genau. Und wenn man jetzt Therese Schulz googelt, findet man erstmal gar nichts, null.
Genau.
Also man findet über Therese Schulz nichts. Und deswegen erstmal die Frage, wie bist du auf die Idee gekommen, beziehungsweise wie hast du Therese Schulz gefunden und wie ist dann daraus ein Buch geworden?
Also erstmal, ich habe Therese Schulz nicht gefunden, sondern ihre Nichte, oder ich glaube, es ist eine Großnichte, okay, die Eva Schieringer. Und die Eva ist zum D&K-Verlag gegangen und hat gesagt, ich habe diesen Schatz, wollt ihr ein Buch draus machen? Daraufhin ist der Verlag zu mir gekommen und hat gesagt, wir haben diesen Schatz. Willst du dieses Buch mit uns machen? Und so ist es entstanden. Genau.
Okay. Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, das schreibst du selber im Buch auch, weil es war zwar Deutsch, aber wir würden sagen Sütterlin-Schrift, ihr habt da einen anderen Ausdruck für?
Kurrent, sagen wir genau, wie sagt ihr?
Sütterlin, also das Altdeutsche, Sütterlin. Das ist so eine Sütterlin-Schrift. Mhm. Mit,
süß.
Dachte, auf jeden Fall ist beides wahrscheinlich sehr schwer zu lesen. Wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie bist du da vorgegangen?
Genau, also ich kann die Schrift ja nicht lesen. Also
okay.
Deswegen wurden erstmal viele Runden gedreht. Also ich habe diese Rezepte bekommen, dann durfte ich mir Rezepte aussuchen, wo ich mir dachte, dass der Titel spannend ist. Die wurden übersetzt von jemandem, der diese Schrift noch lesen kann. Mhm. Dann habe ich kryptische Rezepte bekommen. bin dann draufgekommen, die meisten Rezepte sind in Lot. Es hat mir gar nichts gesagt. Ja. Dann habe ich versucht, es zu recherchieren. Was ist Lot? Wie kann ich das umrechnen? Habe probiert, die Rezepte umzurechnen. Das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Und dann dachte ich kurz, okay, spannendes Werk wird das. Und ja, dann ging es an die Arbeit. Denn ich musste tatsächlich sehr, sehr viele Rezepte umentwerfen, umgestalten in die jetzige Zeit. Ja, anpassen, zurückholen, genau.
Du hast auch geschrieben, das Verhältnis von Butter, Eiern und Zucker wäre nach heutigen Maßstäben oft nicht passend. Und dann hast du die Proportionen angeglichen. Was heißt das? Hast du da ein Beispiel? Und hast du das Original auch probiert? Wo ist das Problem?
Ich habe sehr viele Originale probiert, tatsächlich. Und viele Tests haben einfach nur einen flachen, steinharten Kuchen ergeben. Und dann habe ich sehr viel recherchiert und dachte mir, es ist wahrscheinlich einfach, dass die Zutaten nicht mehr die sind, die es vorher waren. Ja, also das muss einfach so sein, weil zum Beispiel, es waren irrsinnig viel Eier in den Rezepten. Also vermutlich waren die Eier einfach mega, mega klein, keine Ahnung. Das Mehl hatte offensichtlich eine ganz andere Zusammensetzung, also klar, logisch, Zusammensetzung. Aber trotzdem, man musste da mal draufkommen, welches Mehl verwende ich jetzt für diesen Kuchen und muss ich da eventuell weniger Flüssigkeit dazugeben oder weniger Mehl generell oder etwas anderes hinzufügen. Also es war so ein Herantasten bei jedem einzelnen Rezept. Warum dann auch das Büchlein von meiner Oma ins Spiel kam, weil ich dachte, es ist vielleicht eine schöne Aufwertung, wenn diese zwei Büchlein aus der Vergangenheit irgendwie zusammenkommen, wo ich aber weiß, dass die meisten Rezepte funktionieren, weil ich die halt tatsächlich die ganze Zeit verwende. Und so ist es entstanden, dass ich dann die Theresa und die Maria, also meine Oma, zusammengebracht habe.
Auch wie schön.
Ich habe aber trotzdem versucht, Thereses Rezepte so getreu wie möglich zu verwenden, weil es ja sonst eigentlich keinen Sinn macht. Ja. Mhm. Ein Beispielrezept wäre zum Beispiel der Gesundheitskuchen.
Ja.
Ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, warum der Gesundheitskuchen heißt. Mhm. und bin einfach überhaupt nicht drauf gekommen. Es waren mega, mega viele Eier drinnen. Ich glaube 12. Bei mir sind es jetzt 6.
Ja.
Und dann habe ich recherchiert. Und habe eben herausgefunden, dass früher sehr, sehr viele Eier als gesund gelten. Ja? Also ich habe sehr viel gelernt bei diesem Buch auch.
Eigentlich müsste ja der Marmorkuchen, das ist der erste Kuchen, der drin ist, der müsste ja der Gesundheitskuchen sein, weil da hast du 8 Eier drin. Also das ist schon, wo ich das gelesen habe.
Der hatte aber 16 Eier tatsächlich.
So, ja. Das ist Wahnsinn. Also Leute, bewaffnet euch mit Eiern, wenn ihr zur Wiener Zuckerbäckerei geht. Was ich sagen muss, was mir als erstes sehr, sehr gut gefallen hat in dem Buch, ich hatte das Gefühl, klär mich auf, ob es nicht so ist oder sag, wenn es nicht so ist, aber ich hatte das Gefühl, es wurde sehr ehrlich gebacken. Im Sinne von, das sind ehrliche Fotos, das ist nicht... Mag mich täuschen, aber es ist nicht in einer Backstube passiert, sondern es sieht aus, als wäre das tatsächlich im heimischen Ofen alles gebacken worden. Es ist nicht so 100% perfekt. Es ist, täuscht das oder klär mich auf?
Na, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Passiert allerdings bei mir immer. Also ich probiere und backe auch fürs Shooting alles bei mir zu Hause beziehungsweise im Studio vom Fotograf oder der Fotografin. Aber das meiste passiert bei mir zu Hause in der Küche. Und das ist auch mein Anspruch, dass es so ausschauen soll wie bei jemandem zu Hause in der Küche und nicht super shishi. Und eben nicht so perfekt. Für mich ist das Unperfekte eigentlich das Perfekte. Mhm.
Gut. Dann komme ich zu meiner wichtigsten Frage heute. Die kommt jetzt schon, weil ich glaube, da draußen gibt es Menschen, so wie ich, die haben schon viele, viele hunderte Käsekuchen gebacken. Das ist bei dir die gebackene Topfentorte. Ja? Das habe ich, also viele, viele Menschen, ich habe viele Käsekuchenrezepte ausprobiert, ganz viele. Und habe auch dein Rezept ausprobiert. Erstmal muss ich sagen, ihr habt im Englischen nennt sich das Egg Wash. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe, dass Eiklar auf dem Tortenboden nochmal verstrichen wird. Das habe ich zum ersten Mal gehört. Das kenne ich nur aus dem Tartbacken. So, aber jetzt zu den ehrlichen Bildern. Diese Topfentorte sieht auf dem Bild so unfassbar gut aus. Ja, so wie sie ja 100% sein soll. Die Ecken.
Und in echt?
Ecken gehen hoch, schwarz. Ja, ich komme dazu. Das geht hoch, das ist leicht. Also ich will nicht sagen verbrannt, aber es ist schon dunkel und dann bricht es auf und dann fällt es rein und dann kommt da Puderzucker drüber und man möchte einfach nur reinbeißen. So, bei mir im Ofen ist das Ding hochgegangen. Die Ecken sind auch braun. Dann fällt es wieder so ein bisschen runter und dann, ja, sieht gut aus, aber eben nicht so geschmackig wie jetzt das. So, was ist das Geheimnis? Klär mich auf, was ist das Geheimnis?
Oh nein, das tut mir leid. was ist das Geheimnis? Hast du dich hundertprozentig an das Rezept gehalten?
Absolut, beim Backen immer. Nein, ich weiß ja nicht, was das ist. Ich weiß es absolut nicht. Ich kann es dir nicht sagen, wieso das dann auf dem Bild, wieso bricht das dann an den Seiten ein und sieht so geschmackig aus. Gibt es da noch einen Trick? Ja. Lasst ihr das noch länger backen oder was?
Nein, wie gesagt, also die Rezepte sind genau so, wie wir es gebacken haben, wie ich es gebacken habe, wie ich es geschrieben habe. Okay. Das Einzige, was ich mir denken könnte, ist vielleicht Schmand, also Topfen, Sauerrahm in Österreich und Deutschland, vielleicht sind die irgendwie doch ein bisschen anders. Ja? Also wir hatten das gleiche Thema bei den Topfenknödeln. Ja? Also meine Verlegerin, die Muriel, hatte die dann nachgebacken. Und dann kam ein E-Mail, oh mein Gott, es ist zu weich, oh mein Gott, das funktioniert nicht. Und ich war so, oh Gott, hoffentlich habe ich mir nicht verschrieben. Habe es dann aber nochmal nachgebacken und nachgemacht und es funktioniert. Und dann dachte ich mir kurz, vielleicht ist es tatsächlich diese Topfengeschichte, vielleicht in Deutschland ein bisschen anders backt als in Österreich.
Das kann schon sein.
Das ist meine einzige Erklärung. Aber hat's denn geschmeckt trotzdem?
Absolut, absolut. Also ich bin ja ein Käsekuchen-Fan par excellence. Mit mir kann man ja, ich bin ja tatsächlich auch der deutsche Käsekuchen. Ja. Nein, der deutsche Käsekuchen finde ich auch immer leckerer als diesen fetten Cheesecake da aus Amerika. Das ist eigentlich nicht so mein Ding. Das ist irgendwie. Nein, ich habe tatsächlich viel aus dem Buch bis jetzt gemacht. Ich habe tatsächlich den Marmorkuchen mit den 8 Eiern gemacht. Ich habe den Pflaumenkuchen gemacht mit den wie heißt es bei euch, Pflaumenfleck-Schreck-Ding mit Hefeteig. Mhm.
Zwetschgenfleck. Ja.
Da muss ich sagen, jetzt ist es so, wir sagen das auch immer, man muss ein Kochbuch erstmal durchlesen und dann sollte man hergehen und durchbacken oder durchkochen. Ist bei dir so ähnlich, wenn man diesen Pflaumenkuchen nämlich jetzt anguckt, das ist eines der Rezepte, die weit vorne sind. Die Erklärung zum Germteig, die kommt weiter hinten erst und es gibt keinen Verweis. Gell? Deswegen muss man aufpassen. Wenn man nicht weiß, wie man Germteig macht, dann muss man ein bisschen gucken.
Guter Input.
Ja, gerne. Du, wir setzen uns mit den Büchern auseinander. Ja. Nimm uns mal mit, wie oft jetzt als Beispiel von dem Käsekuchen, wie oft hast du den jetzt gebacken?
Dreimal wahrscheinlich.
Ah, okay. Das heißt, alle Rezepte sind so 1, 2 bis 3 Mal durchgebacken worden, ne?
Ja, außer zum Beispiel die Linzer Kekse, die ich schon wirklich oft gemacht habe, wo ich einfach wusste, was ich anpassen muss. Mhm. Die Topfenknödel habe ich schon auf und runter gebacken und gekocht. Da weiß ich dann einfach, was zu tun ist. Mhm. Und sowas wie Brioche, da bin ich einfach gut, da muss ich nicht viel vorbacken oder ausprobieren. Ja.
Gibt es denn Rezepte, die vielleicht gar nicht funktioniert haben, die es dann nicht ins Buch geschafft haben?
Es haben so viele nicht funktioniert, aber sie haben trotzdem ins Buch geschafft.
Echt? Ja, was habt ihr denn dann gemacht?
Denn ich habe nicht aufgegeben.
Okay.
Na, zum Beispiel die Sachertorte. Ich glaube, die Sachertorte habe ich tatsächlich 10-mal gebacken.
Okay.
Weil die war mir sehr wichtig für Wien, dass die einfach gut ist, saftig, gut ausschaut, dass die Glasur glänzt. Da war mir einfach so, so viel wichtig. Und ich wollte aber trotzdem das Rezept von der Theresa mitnehmen. Mhm. Und das war die Herausforderung. Und da habe ich sehr, sehr viel probiert.
Mhm. Und wie ist die im Vergleich zum Original aus dem Hotel Sacher? Die ja ihr Rezept unter Verschluss halten.
Ich weiß es nicht.
Oh. Wie? Also du willst das doch nicht sagen, du hast noch nie die Sachertorte in Sacher gegessen.
Es ist so, ja. Ich war noch nie im Sacher.
Okay. Was jetzt hier rauskommt, darf man das als Wienerin sagen, dass
ich noch nie im Sacher war? Ich bin zu ehrlich manchmal.
Okay, da muss ich zwischenfragen, aber im Hotel Imperial warst du dann wahrscheinlich schon und hast die Imperialtorte gegessen.
Ja, die Imperialtorte kannte ich.
Und da schließt sich der Kreis, weil viele Wiener, die das Sacher nicht mögen, die gehen zum Imperial, gell? So, da haben wir es.
Die gehen zum Imperial, genau.
Ich würde auch lieber zum Imperial gehen, weil es da Marzipan drin hat in dem Kuchen, der ist geschmackiger. Der ist ein bisschen, das Rezept ist auch bei euch dran, gell? Das ist ja auch bei dir dran, genau. Gregor, du wolltest was fragen.
Ja, genau. Wo hat dich denn jetzt, hast du die ganze Zeit darüber erzählt, wie schwierig das war? Wo hat dich Theresa denn überrascht? Hast du vielleicht noch was gelernt? War irgendwas Neues, Überraschendes?
Ja, ich habe sehr viel gelernt. Ja. Erstens mal habe ich sehr viel gelernt bei den ganzen aufwendigen Kuchen, weil ich das so eigentlich nicht mache. Ja, also so die Dobosch-Torte zum Beispiel. Oder diese Windtorte hätte ich wahrscheinlich nie in meinem Leben gemacht, weil das sehr aufwendig ist. Aber ich bin sehr dankbar dafür, weil bei solchen Rezepten lernt man so Grundcremen und Grundböden, Kuchenböden sehr gut. Und die machen einen einfach besser, ja, für die Zukunft. Die Theresa hat sehr viel so Puddings verwendet, finde ich. Bin aber drauf gekommen, dass die ja generell in der Wiener süße Bäckerei sehr viel verwendet werden, die ich nicht so verwende. Also in meinen Süßspeisen verwende ich jetzt nicht so viel Pudding und Cremes. Ja. Aber es war sehr spannend und ich habe, wie gesagt, einfach sehr viel gelernt, wie man verschiedene Kuchen oder Zuckerbäckereien zusammensetzen kann.
Okay. Mhm.
Sehr schön. Was ist dir, was ist das Wichtigste für dich an dem Buch? Was ist das, wo du sagst, dass darauf ist es dir besonders angekommen?
Ich denke, einfach diese Traditionen, diese traditionellen Rezepte, dass die nicht in Vergessenheit geraten. Und um zu zeigen, dass die einfach wunderbar sind. Und ja, also ich habe am Anfang gehört, brauchen wir jetzt wirklich die 5000. Sachertorte und den 3000. Kugelhupf? Ja. Und war irgendwie so kurz verunsichert. Und dann dachte ich, ja, wir brauchen es, weil es ist trotzdem aus einer anderen Zeit, von einem anderen Mensch, von anderen Menschen. Ja, und es ist eine wunderschöne Sammlung von traditionellen und kulturreichen Rezepten geworden, die, glaube ich, sehr viele Leute abholt auch. Ja.
Und was ist jetzt aus den kritischen Stimmen geworden? Also wie ist die Resonanz auf dieses Buch?
Die trauen sich jetzt nichts mehr sagen, die kritischen Stimmen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, Bernadette, das war's schon heute Morgen. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja, mir auch.
Kurzweilig.
Schön, euch kennenzulernen.
Und es ist ein sehr schönes Backbuch geworden. Es ist das zweite Backbuch, das wir bei uns in der Sendung haben seit 2 Jahren. Es hat lange gedauert, bis mal wieder ein Backbuch es geschafft hat. Aber ich muss dir sagen, es ist ganz toll.
Das freut mich.
Es hat uns sehr
viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bernadette, danke nach Wien.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und dir
danke
noch einen traumhaften Tag.
Genau. Danke, euch auch. Tschüss. Baba.
Was packen wir als nächstes, Patrick?
Worauf hast du denn Lust?
Weiß ich nicht. Vanillekipferl?
Nein.
Dann machen wir mal die Torte, deine Imperialtorte.
Meine Imperialtorte. Ja, so. Das können wir sehr gerne machen. Wir machen die Imperialtorte. Dann wirst du darauf kommen, dass das auch viel leckerer ist als die Sachertorte.
Gut.
Ist so.
Gut.
Ist so. Oder wir machen Pudding, den Diplomatenpudding, oder wir machen so viele andere schöne Sachen.
Gut. Ja? Sehr schön.
Es ist auch ein Rezept vom Kaiserschmarrn hier drin.
Okay.
Den magst du ja auch sehr gerne.
So ist's.
Das ist ja auch sowas, ne? Kaiserschmarrn, das ist ja, da erzählt ja jeder, er macht den Besten, der macht den Besten. Am Ende ist es Eier und
es ist ein kaputter Pfannkuchen.
Oder? Also wirklich am Ende, was die da alle machen, Wahnsinn.
Ja.
Ja, da gibt's den Besten.
Sagt doch auch hier, Sansibar auf Sylt sagt doch von sich selber auch, sie macht den besten Kaiserschmarrn.
Was ich immer schön finde bei Kaiserschmarrn, ist wirklich, wenn da eine crunchy Karamellschicht dabei ist.
Das und darauf kommt es an.
Ja.
Das ist das.
Ja.
Und das kriegen die meisten eben nicht hin.
Ja, das ist auch schwierig.
Die zerreißen da das Ding. Ja, ne, ja. Boah, soll Zucker, ne?
Ja. Aber das ist lecker. Mhm. Das ist super. Das macht auch den Unterschied zum Pfannkuchen. Ne?
Das ist so.
So, ich glaube, das war's für dieses Mal, oder?
Ne? Wir haben uns ein bisschen verplappert, ne?
Ach, wieso?
Ja, doch. Na,
war doch nett wieder.
Schön, ja.
Alle Links zu der Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da, wie gerade gesagt, gibt es auch die Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben hier. Und bei Instagram und Facebook findet man uns unter Kochbuchcheck. Wir freuen uns über eure Nachrichten dort oder wie auch immer.
Sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Ja, tschö und adieu und ihr bleibt immer lecker. Mhm. Ja?
So.
Bis zum nächsten Mal.
Mhm. Jetzt kommt Weihnachten.
Ja.
Tja. Jetzt haben wir noch eine Folge, ne?
Eine Folge, ja. Mhm. Mit vollgepackt mit Weihnachtsgeschenktipps.
Oh ja.
Pass mal auf. Freut euch.
Das wird ein Knaller.
Ja.
Das wird, ja.
Sollen wir jetzt noch ein Buch verlosen?
Echt? Hast du noch eins da? Hast du noch eins da?
Oder sollen wir das nicht machen?
Nee, diesmal nicht.
Nein, diesmal nicht.
Nächstes Mal. Nächstes Mal haben wir doch so ganz viele. Können wir doch eins raushauen. Mehrere raushauen.
Also, ja. So, dann.
Packt euch.
Tschö, Patti.